Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Musiktag.
Mit Patricia. Herzlich willkommen zum Musiktag. Wenn ihr ein Lied schreiben müsstet, worum würde es denn dann da gehen? Könnt ihr ja mal überlegen. Ich habe gerade über eine interessante Studie gelesen. Da wurden die Popsongs der letzten 50 Jahre untersucht und man hat festgestellt, dass bei über 70% der Songs, also bei 7 von 10 Liedern, geht es um das Thema Liebe. Das sind die Beatles. Die singen auch schon über Love, Liebe. Zu den Beatles kommen wir nachher auch noch, aber erstmal zurück zu dieser Studie. Also, am häufigsten geht es in der Popmusik um das Thema Liebe. Unglückliche Liebe, Liebeskummer und so weiter. Aber wenn man mal generell auf Musik guckt, also eben nicht nur auf Popmusik, dann gibt es auch wirklich viele Lieder, in denen es um die Natur geht. Hier, kennt ihr alle.
Summ, 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 Bienchen summ herum.
Ja klar, oder das hier.
Im Frühtag. Zu Berge, wir ziehen Fallrad. Es grünen die Wälder und die Höhen Fallrad.
Na logisch, oder hier auch so ein Baumklassiker.
O Tannenbaum, O Tannenbaum.
Ja, ist noch nicht so weit, aber man findet einfach unzählige Beispiele. Natur, Tiere, Wald, Wiesen, alles Thema in der Musik und in der Klassik natürlich auch. Ganze Symphonien wurden über die Natur geschrieben und da hauen wir heute nochmal voll in die Tasten. Kakadu-Reporterin Ulrike Timm hat sich in unserer Rubrik Klassik für Einsteiger mal auf Beethovens Spuren begeben. Der war nämlich, anders als man erst vermutet, voll der Naturfan.
Was für eine schöne Melodie. Ist das wirklich Beethoven? Der Komponist, der immer so mürrisch guckt auf Bildern, dessen Haare anscheinend nie im Leben einen Kamm gesehen haben und der so berühmt ist für wütende Töne? Beethoven? Das ist doch der mit dem Ta-ta-ta-ta. Ein Signal, das viele Leute kennen, ohne die Sinfonie dazu überhaupt je gehört zu haben. Beethoven, das ist der Mann, zu dem dieses Ta-ta-ta-ta gehört wie der kleine Elefant zur Sendung mit der Maus oder wie Tomatensauce auf die Nudeln. Aber auch das tollste Ta-ta-ta-ta kann einem eben auch zu viel werden. Und dann kriegt man Sehnsucht. Zum Beispiel nach einem schönen Wald. Beethoven hat mal von sich gesagt, im Wald, da bin ich glücklich. Für seine Sinfonie mit dem Ta-ta-ta-ta saß Beethoven in seinem Stübchen in der großen Stadt Wien, kippte sich kaltes Wasser über den Kopf vor Anstrengung und nervte seine Nachbarn damit, dass er ihnen ständig dieses Ta-ta-ta-ta um die Ohren haute. Da braucht man Erholung. Und Beethoven erholte sich, indem er plötzlich etwas gänzlich anderes machte. Musik, die friedlich klingt und die der Sehnsucht nach einem schönen Waldspaziergang in der Natur Töne gibt. Warum sind viele Menschen so glücklich auf dem Lande, draußen in der Natur, im Wald? Warum war Beethoven dort so glücklich? Zum Beispiel, weil es dort nicht so eng ist, nicht so laut und nicht so staubig wie in der großen Stadt Wien. Man kann weit gucken, Und ich bin sicher, auch das spielt eine große Rolle. Es riecht gut. Frische Luft, Gras und Tannennadeln und Sonne auf Waldboden statt. Nun ja, ob Wien tatsächlich so schlecht gerochen hat zu Beethovens Zeit? Ich bin sicher, dass Wien ziemlich gestunken hat zu Beethovens Zeit. Auch, und jetzt muss ich ganz natürlich etwas unappetitlich werden, weil es für die vielen Menschen zum Beispiel keine Klos mit Wasserspülung gab, sondern einen Topf. Und der wurde dann oft genug schwuppdiwupp kurzerhand auf die Straße gekippt. Und das riecht dann nicht unbedingt besser. So, jetzt habe ich eure Nase genug gequält. Aber das erklärt eben auch die Sehnsucht nach Wald, Wiese, durchatmen können. Vielleicht auch ein kleiner Bach gefällig. Auch der kleine Bach, den Beethoven durchs Orchester schickt, sollte zu seiner Landpartie passen. Kein reißendes Wasser, wo einen die Strömung gleich umhaut, sondern ein freundliches Gluckern und Plätschern, ein melodiöser Bach eben, ein Wasser, in das man gerne zur Erfrischung mal den Fuß reinsteckt, der kühlt an einem heißen Sommertag. Da kann man Pause machen, ein bisschen träumen und das Wasser gluckst freundlich vor sich hin. Pastorale nennt man Musik, die solch eine freundliche und gelassene Stimmung vermittelt. Klar, ein bisschen Fantasie braucht es schon, wenn man den Instrumenten zuhört, die einen Bach gluckern lassen. Aber wenn man weiß, was Beethoven sich dabei dachte und dass er neben seiner berühmten Tatatata-Sinfonie einfach ein bisschen Entspannung brauchte für seine Seele und seine Ohren, dann fällt das schon viel leichter. Außerdem ist die Pastorale die Sinfonie, in der man Vögeln beim Aufwachen zuhören kann. Kleines Vogelkonzert an einem freundlichen Bach in einer Landschaft mit viel Grün, Wald und Wiesen. Aber dann wird ihm diese ganze Freundlichkeit auch wieder zu viel. Schließlich ist er Beethoven, der Komponist, der Wut in Töne fassen kann. Was also tun mit seiner Landpartie-Sinfonie? Er sorgt für schlechtes Wetter. Ein dickes Gewitter zieht auf, blitzschnell die Picknicksachen zusammengepackt und irgendwo Schutz gesucht. Es ist sehr nötig. Dieses Gewitter macht Spaß. Auch den Musikern, die das spielen. Mit Knall und Bumm, mit Blitz und Donner. Und sie bleiben dabei schön trocken. Auch das ärgste Gewitter zieht ja wieder ab. Und dann kommt meine Lieblingsstelle. Da zieht sich das Gewitter schon wieder zurück. Es grummelt aber noch. Und besonders gut grummeln die Kontrabässe. Und dann ist es gut. Und weil so ein Gewitter ja auch ganz schön gefährlich werden kann, komponiert Beethoven die Freude, da wieder heil rausgekommen zu sein, auch noch mit. Und damit seine 6. Sinfonie, die Pastorale, allen Menschen zeigt, ich bin der wütende Beethoven, ich kann aber auch ganz anders.
Klingt doch wie Vogelgezwitscher. Raus in die Natur. Das war beim Kakadu in diesem Monat Schwerpunktthema. Und wie wir jetzt von Ulrike Timm gelernt haben, war sogar Beethoven auf eine Art ein Naturbursche. Wir verweilen noch ein bisschen am Wegesrand und entdecken auch heute wieder eine Blume. Es gibt ja hunderttausende verschiedene Blumen auf der Welt. Eine lernt ihr jeden Tag genauer kennen.
Quiz! Sage mir, wie heißt diese Pflanze hier?
Großer Wiesenknopf.
Richtig! Und das ist über sie wichtig.
Der große Wiesenknopf gehört zu den Rosengewächsen. Leider ist er in einigen Teilen des Landes kaum noch zu entdecken, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern oder in Brandenburg. Die Pflanze liebt feuchte Wiesen und Gräben und blüht den ganzen Sommer über. Der große Wiesenknopf kann über einen Meter in die Höhe ragen.
Ich finde, das obere sieht so aus wie ein Tanzapfen, nur in Rot. Also so rot.
Es hat so ein bisschen die Form von einem Knopf. Aber es ist auch ziemlich merkwürdig, dass der Stiel so dünn ist und so einen großen Knopf hält.
Also ich würde mich sehr gerne in so eine Wiese legen.
Auf meinem Maulwurfshügel, da sitzt ein Käfermann. Den Flügel und schaut die Landschaft an. Sieht Helmelein an Helmelein, wo könnte es, denkt ihr, hübscher sein? Wiese, grüne Wiese.
Der große Wiesenknopf riecht süßlich, schmeckt aber salzig und ein bisschen bitter. Er ist eine beliebte Gewürzpflanze für Salate oder Quark. Bereits im Mittelalter kannten die Menschen auch seine heilende Wirkung. Der lateinische Name setzt sich aus den Wörtern Blut und Aufsaugen zusammen, weil die Pflanze blutstillend und entzündungshemmend sein kann. Außerdem hilft sie gegen Durchfall. Insekten lieben den großen Wiesenknopf besonders.
Heute war der letzte Kandidat am Start.
Und ich heiße übrigens Bart, Nelke.
Ja, das war heute die letzte Blume, zumindest in unserer Naturreihe. Aber vielleicht hat euch das ja auch angespornt, die Augen mal offen zu halten und selber mal nachzuforschen, was da so alles um euch rum wächst und essbar ist, zum Beispiel, ihr Blümchen. Von den Blumen kommen wir jetzt zu Pilzen, also Pilzköpfen. So wurden die Beatles nämlich genannt, wegen ihrer Frisuren, die ein bisschen so aussahen wie ein Champignonkopf. Und wir feiern ein musikalisches Jubiläum. Die vier Jungs aus Liverpool sind vermutlich eine der wichtigsten Bands der Popgeschichte. Und auch wenn das Musik eurer Eltern oder vermutlich sogar eurer Großeltern ist, die Beatles sind so eine Band, an denen kommt auch die nachwachsende Musikfan-Generation nicht vorbei. Und vor 50 Jahren erschien die legendäre Platte, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Die Fans drehten durch und Sgt. Pepper gilt bis heute als eine der wichtigsten Platten der Popmusik. Kakadu-Reporterin Jessica Zeller und Felix, Rosa, Franz, Hanna und Edda aus der Reinhardswald-Grundschule in Berlin, die erzählen euch mehr von den Beatles und warum diese Platte eigentlich so legendär wurde.
Auf der Platte sieht man die Beatles selber. Die haben so Anzüge an. Die sind in Blau, Rot, Grün und Rosa. Da sind so Schnüre wie ein Zirkus oder wie ein Offizier. Und vor den Beatles ist so ein Blumenbeet, steht da so mit roten Blumen die Beatles und darunter ist auch mit Blumen so eine gelbe Gitarre. Und hinter denen stehen halt ziemlich viele Persönlichkeiten, ziemlich viele berühmte Leute.
Zum Beispiel Marilyn Monroe, die schönste Frau der Welt und ein berühmter Boxer. Und hier ist Bob Dylan und Dick und Doof sind da drauf und Elvis. Diese Platte ist 1967 erschienen und die Platte heißt Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Oder kurz Sgt. Pepper's. 50 Jahre ist das jetzt her, seit das 8. Album der Beatles erschien. Und es war ein voller Erfolg. Heute kennt die Lieder von Sgt. Pepper's fast jeder. Und die Beatles sowieso. Die Band bestand aus 4 Mitgliedern.
John Lennon,
Paul McCartney,
George Harrison
und hinten am Schlagzeug Ringo Starr.
Die Beatles kamen aus England, aus Liverpool.
Aber erst in Hamburg wurden sie richtig berühmt so.
Und von Hamburg aus ging es in die ganze Welt.
Die Beatles waren in den 60ern waren die eigentlich fast die berühmteste Band. Und haben auf der ganzen Welt gespielt.
Also John Lennon hat gesagt, dass die Beatles beliebter sind als Jesus.
Die Fans, vor allem die Mädchen, sind in Ohnmacht gefallen. Manche sogar haben gekreischt, als die Beatles gesungen haben oder einen Auftritt hatten. Und das nennt man die Beatlemania.
Allerdings ging den Beatles die Begeisterung ihrer Fans bald zunehmend auf die Nerven. Für ihre nächste Veröffentlichung verkleideten sie sich und waren eine Fantasieband, die es gar nicht gab. Die Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Die Platte Sgt. Pepper's war ein Konzeptalbum. Die einzelnen Songs gehen ineinander über. Es gibt keine Pausen zwischen den Stücken. Und am besten hört man sie alle nacheinander. Die Aufnahmen im Studio waren technisch sehr kompliziert und dauerten mehrere Monate. Bei manchen Liedern kam ein großes Orchester mit 40 Musikern zum Einsatz.
Die Beatles waren auch eine der ersten Bands, die wirklich so mehrere Töne auch übereinander gearbeitet hatten. Die anderen Bands hatten eben genau das aufgenommen, was sie auch gespielt haben. Die Beatles haben nachträglich noch mit anderen Bändern eben noch Sachen rübergemacht und Töne weggemacht eben, so dass das dann besser klang.
Auf der Bühne ließ sich das schlecht nachmachen. Ein Grund mehr, sich die Platte zu kaufen. Außerdem hört man auf Sgt. Pepper's Einflüsse indischer Musik. George Harrison spielt Sitar, ein indisches Instrument, das ein bisschen aussieht wie eine Gitarre, aber ganz anders klingt. Das Lied Within You, Without You heißt übersetzt so viel wie innerhalb von dir, außerhalb von dir. Und ist ein Liebeslied.
Das ist das einzige Lied, was George Harrison geschrieben hat. Und das ist auch, glaube ich, das einzige Lied, wo die mit diesem indischen Instrument gespielt haben.
Und es klingt halt ganz anders als die anderen Lieder, weil das halt wirklich orientalisch klingt. Also nicht so, also das klingt so ein bisschen so, wie als würden ganz viele kleine Rasseln, aber mit halt so Glaskugeln drin oder so, als würde man ganz viele so davon schütteln. Und das wird halt auch immer leiser und lauter und das finde ich halt auch cool, das Lied.
Jack Harrison hat sich eben inspirieren lassen von der indischen Musik. Die fand er sehr gut und deswegen hat er das auch mal ein Lied darüber gemacht, wo er indische Instrumente und so benutzt hat.
Viele Lieder auf der Platte beschreiben in ihren Texten Situationen, welche die Bandmitglieder selbst erlebt haben. Fixing a Hole zum Beispiel, in dem Paul McCartney etwas auf seiner Farm in Schottland repariert.
I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering.
Das handelt auch davon, dass er eben zu Hause ist und es regnet und er so ein Loch im Dach wieder repariert und dass es die Lieder auch oft, also alltägliche Sachen in den Texten haben, die man auch vielleicht selber mal macht oder so. Und nicht, dass man im Himmel ist und die Welt rettet oder sowas.
Andere Lieder sind völlig verrückt. Wie zum Beispiel die Nummer 3, Lucy in the Sky with Diamonds.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees. And marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
Stell dir vor, du sitzt in einem Boot auf einem Fluss mit Mandarinenbäumen und Marmeladenhimmeln. Jemand ruft nach dir. Du antwortest ziemlich langsam einem Mädchen mit Kaleidoskop-Augen.
Das ist schon ein sehr seltsamer Text. Grundlage für den Song war eine Zeichnung von John Lennons Sohn Julian. Er hatte seine Mitschülerin Lucy im Himmel gemalt, umringt von lauter Diamanten, und dieses Bild mit nach Hause gebracht. Sein Vater John ließ sich davon inspirieren. Andere behaupten, dass es eigentlich um etwas ganz anderes ging.
Viele Leute sagen auch, dass das eigentlich eine Anspielung auf LSD ist. Alles ist so eine Droge, wo dann alles so total bunt ist und so. Man weiß eben nicht richtig, ob das jetzt echt ist oder ob das eher eine Anspielung auf LSD ist.
Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds.
Nun, wie auch immer. Bunt und fantasievoll waren die Beatles in jedem Fall. Schließlich waren sie Hippies.
Die Hippies, die waren Leute, die den Frieden der Welt wollten, die sehr lange Haare hatten und bunt waren und so.
Doch Liebe, Frieden und Harmonie waren bei den Beatles selbst bald schon nicht mehr so angesagt. Es gab Streit. Und schon wenige Jahre nach der Veröffentlichung der Platte Sgt. Pepper's trennte sich die Band.
1970 waren die jetzt wirklich nicht mehr zusammen und das letzte Konzert war auf einem Dach. Da haben die einfach so angefangen zu spielen.
Don't let me down.
Danach ging jeder seine eigenen Wege. Paul McCartney und Ringo Starr machen noch heute Musik, obwohl sie schon über 70 sind. Auch John Lennon und George Harrison veröffentlichten nach der Trennung der Beatles weiter Platten, sind aber schon verstorben. Doch die Musik der Beatles, die bleibt. Für die Ewigkeit.
Ich finde, die Musik kann man auch heute noch hören.
Alles sind eben Melodien, die man sich auch so im Kopf behält, so ein bisschen wie Ohrwürmer. Also Melodien, die man nicht sofort wieder vergisst. Und man denkt auch den ganzen Tag daran, an diese Melodie.
Ich finde, für Tanzen ist das eigentlich auch cool. Aber es gibt so ein paar bestimmte Lieder, da finde ich auch gut, wenn man einfach so auf dem Sofa liegt und denen einfach zuhört und probiert, den Text zu verstehen.
There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. Nothing you can make a
Die Beatles. Vor 50 Jahren wurde das legendäre Beatles-Album Sgt. Pepper's veröffentlicht. Und das war's für heute auch schon mit dem Musiktag. Morgen gibt's eine neue Kakadu-Ausgabe. Am Quasseltag habe ich interessante Studiogäste, die uns was über besondere Schülerpatenschaften erzählen. Morgen ab 15 Uhr im Kakadu. Ich bin Patricia, gleich kommt die Tonart. Und bis dahin brauchen die Beatles noch ein bisschen Liebe.